Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Neues Lernen und dieses Mal mit der Lernreise aus unserer aktuellen Magazinausgabe. Und wir haben einen Gast, der eine Leidenschaft mitbringt, die, und ich nehme uns beide einfach mal mit ins Boot, für uns beide sehr fern ist. Es geht nämlich um Triathlon.
Also du hast gerade gesagt, dass ich unsportlich bin, oder?
Das habe ich nicht gesagt, aber ich würde sagen, also in diesem Maße, in dem unser Gast den Triathlon betreibt, geht es weit darüber hinaus. Ich sag mal nur so 120 Tage und 120 Ironman-Distanzen, Christina. Sehen wir uns da?
Da sehen wir uns eher weit davon entfernt. 120 Tage, 120 Ironman-Distanzen, das sagt vielleicht einigen etwas. Unser Gast heute ist Jonas Deichmann. Er ist Triathlet und eben bekannt für solche wirklich extrem sportlichen Aktivitäten und Unternehmungen. Er ist neben seinem Sport auch Autor, zum Beispiel mit seinem letzten Buch »Weil ich es kann« und eben auch Speaker. Und in der Lernreise erzählt er uns davon, wie er auf solchen Extremtouren eigentlich es schafft, nicht mental einzuknicken, dass er natürlich sehr sportlich ist, ist klar, aber eben wie er es dann auch hinkriegt, das alles durchzuhalten.
Der Körper entscheidet zu einem großen Teil, wie schnell ich mal bin, aber je länger das Ganze geht und je härter es wird und je mehr Rückschläge es gibt und Herausforderungen, das ist, also dranbleiben ist Kopfsache am Ende.
So, und jetzt könnte ich natürlich wieder eine richtig gute Überleitung bringen. Wer sich erinnert, bei Magdalena Neuner habe ich gesagt, so schnell wie sie in der Loipe ist, gehen wir jetzt ab ins Gespräch. Und bei Jonas Deichmann würde ich sagen, so schnell schaffen wir es vielleicht gar nicht, vor allem so ausdauernd.
Also du wünschst unseren HörerInnen heute viel Ausdauer. Für das Gespräch.
Habe ich das ja, irgendwie, also das Bild ist ein bisschen schräg, aber ich würde sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen heute mal wieder an einen Extremsportler. Herzlich willkommen an Jonas.
Ja, guten Morgen, freut mich sehr.
Du bist unser zweiter Extremsportler im Podcast. Wir hatten schon Stefan Klowatz, der extreme Wände nach oben klettert und große Abenteuer bestreitet. Für dich ist es nicht das Klettern, sondern der Triathlon. Wir haben damals auch schon Stefan gefragt, woher kommt denn eine solche Leidenschaft für den Extremsport?
Ja, für mich war Sport immer mein Leben von klein auf. Ich komme aus einer sehr abenteuerlichen Familie. Also mein Opa war zum Beispiel Schlangenfänger in Westafrika, also ein bisschen auch Familientradition. Und ich bin dann früher Radrennen gefahren. Also ich komme vom Leistungssport und habe dann, ja, während im Studium wollte ich die Welt entdecken, hatte kein Geld und bin gedacht, mach mal's auf dem Fahrrad. Das ist günstig, ist schön, und bin dann einmal um die Welt geradelt und dann kam so der Gedanke, naja, jetzt das Abenteuer und den Leistungssport miteinander verbinden. Und dann habe ich damit angefangen, so Fahrradweltrekorde aufzustellen, Kontinente so schnell wie möglich zu durchqueren. Und dann sind die Projekte einfach immer größer geworden. Es ist einfach was, ich fühle mich lebendig während so einem Projekt. Und da war ich morgens auf, um die beste Version von mir zu sein. Das ist was unglaublich Schönes. Also es ist letztendlich mein Leben.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, deine Projekte wurden immer größer. Ich habe mir da ein paar angeschaut. Schon allein der Triathlon rund um die Welt, da bleibt mir ehrlich gesagt die Spucke weg, wenn ich mir das vorstelle. Wie ist es denn, was treibt dich da an, das eben immer größer werden zu lassen? Denn man könnte ja auch sagen, eben ich leiste ja schon wahnsinnig viel, mache ich sowas nochmal, aber es muss immer noch ein Ticken mehr sein.
Also es geht nicht immer darum, schneller, weiter, höher, sondern es geht für mich darum, mir selber Herausforderungen zu setzen. Und man kann meine Projekte nicht miteinander vergleichen. Also die Fahrradprojekte, die ich gemacht habe, dann der Triathlon um die Welt, dann letztes Jahr die 120 Ironman-Distanzen, 120 Tagen, die waren einfach unterschiedlich und herausfordernd auf andere Art und Weise. Und mir geht es darum, mir selber eine Herausforderung zu stellen, weil das ist, ja, man braucht ja Herausforderungen im Leben. Daran wächst man, da entwickelt man sich weiter. Und zu sehen, kann ich das, sich darauf vorzubereiten, das durchzuführen, also den ganzen Prozess, den liebe ich einfach. Und auch für die Zukunft, ich mache nie dasselbe Projekt zweimal. Also jetzt habe ich 120 Langdistanzen gemacht, jetzt nächstes Jahr 130 zu machen, das ist für mich komplett sinnbefreit. Also da mache ich ein anderes Projekt. Also das ist für mich, da muss ich kreativ sein und was Neues finden.
Wir wollen noch ein bisschen weiter nachstochern, wo das alles so herkommt. Du hattest vorhin schon gesagt, du hast sozusagen eine abenteuerlustige Familie. Wie können wir uns das denn vorstellen? Bist du einfach schon als Kind mit vielleicht schon 2 Fahrrad gefahren und haben deine Eltern gesagt, der macht das so toll, das unterstützen wir? Oder wie können wir uns das vorstellen? Wie bist du aufgewachsen?
Ja, von klein auf bin ich draußen in der Natur und beim Sport aufgewachsen. Mein Vater hat mich von klein auf mit in die Berge genommen. Die ersten Erinnerungen, die ich vom Leben habe, sind irgendwo oben auf dem Berg. Und mein Bruder ist 3,5 Jahre älter, war immer mein bester Sportpartner. Also wir haben von klein auf einfach zusammen uns immer gepusht und Sport gemacht. Und da habe ich sehr viele Sportarten ausprobiert, aber immer draußen, immer lang. Und ja, so es war mein Leben.
Ist das so ein bisschen ein Klassiker als der Jüngere bei Brüdern, immer so dem Älteren so ein bisschen zu versuchen, gleichzukommen, obwohl das ja einfach in der Kindheit, wenn man halt einfach 3,5 Jahre jünger ist, nicht möglich ist? Hatte ich das immer tatsächlich so angespornt?
Definitiv. Also mein Vater hat das mal sehr gut im Interview auch gesagt. Mein Bruder ist 3,5 Jahre älter, das heißt, er war natürlich, also wenn ich 10 bin und er ist 14, da und macht genauso viel Sport, da ist man natürlich als kleinerer Bruder erstmal im Nachteil. Und irgendwann kam dann mal der Punkt, wo gerade beim Radfahren, ich bin ein Radrennen gefahren, wo wir dann doch auch gleich auffahren. Und das war immer wunderschön und hat einen natürlich auch motiviert und angespornt. Also das kann ich definitiv nur bestätigen, dass einen größeren Bruder zu haben, der dieselbe Leidenschaft für den Sport teilt, das kann Kinder unglaublich motivieren und voranbringen.
Und hat dein Bruder dann irgendwann gesagt, Mensch, jetzt hat er mich schon eingeholt, ich jetzt damit auf, oder wie hat der das dann genommen?
Also wir sind nicht in Konkurrenz zueinander. Das ist klar, hat man das mal als Jugendlicher irgendwie so eine Phase, wo man natürlich irgendwie der Stärkste in der Familie sein will, das haben wir alle außer Frage. Ja, aber mittlerweile, mein Bruder ist mein bester Projektpartner für Dinge und wir freuen uns für die Erfolge vom anderen. Wir haben jetzt ein anderes Leben. Also ich bin Profisportler. Mein Bruder hat Familie und einen Vollzeitjob. Und das kann man ja nicht miteinander vergleichen. Und mein Bruder freut sich da für mich für die Erfolge, die ich habe.
Du hättest ja aber zwischendrin auch nochmal abbiegen können und bei der IT bleiben können. Also du hast ja Wirtschaftswissenschaften studiert, Bachelor in Schweden, Master in Dänemark und dann auch tatsächlich für eine schwedische IT-Firma erstmal gearbeitet. Möchte man meinen, ganz gute, solide Basis. Wie kam es dann, dass du gesagt hast, es ist trotzdem der Profisport und ich widme dem mich 100%?
Ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin kein klassischer Profisportler, der, sag ich mal, durch die Kader gegangen ist und dann einen Verein hat, also es hat praktisch einen Arbeitgeber hat, sondern bei mir ist es, ich bin selbstständig und lebe von der Vermarktung von meinen Abenteuern und meinen Projekten, was komplett anderes ist. Mhm. Und ich habe Vertrieb, Softwarevertrieb gemacht. Das ist auch eine solide Basis. Also es ist ein sehr sicherer und gut bezahlter Job, wenn man sowas arbeitet. Aber für mich war das auch schon während dem Studium klar, dass ich mal selbstständig sein werde. Dass ich das mache, was ich heute mache, das habe ich damals nicht gewusst. Das ist ja auch jetzt es gibt keinen klassischen Karriereweg, um jetzt Profi-Abenteurer zu werden, sondern das ist fast immer so, dass man da einfach reinwächst. Mhm. Und für mich war das aber immer klar, ich möchte selbstständig sein und ich habe dann auch bewusst den Softwarevertrieb nach dem Studium gewählt, einfach aus dem Grund, Vertrieb muss man können, ganz egal, was man im Leben macht, am Ende ist ja alles Vertrieb und ich wollte ein bisschen Erfahrung sammeln, wollte auch ein bisschen Geld auf die Seite legen, also ich habe auch meine Lebenshaltungskosten vom Studium damals beibehalten, das heißt, ich habe ein bisschen was gespart, um einfach dann in der Selbstständigkeit auch keinen finanziellen Druck erstmal zu haben. Und dann kam die Gelegenheit, da hat dann mein damaliger Chef meinen ersten Weltrekord gesponsert. Das habe ich gemacht und dann danach war das für mich klar, ich möchte jetzt alles auf eine Karte setzen und meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht, habe dann gedacht, jetzt machen wir ein neues großes Projekt, und zwar der Panamerika-Rekord auf dem Fahrrad, also von Alaska bis nach Argentinien in 97 Tagen, 23.000 Kilometer. Und da war dann, jetzt gucken wir, dass wir das Projekt überall in die Medien bekommen, so groß wie möglich. Und danach finde ich auch einen Weg, das zu vermarkten. Also das ist auch was, wo ich sage, das ist unglaublich wichtig. Ich bekomme jetzt heute regelmäßig Anfragen von Leuten, die sagen, ja, ich habe hier ein großes Projekt vor, habe zwar noch nie was Großes gemacht, habe auch keinerlei Reichweite und sowas, aber ich suche jetzt Sponsoren. Das ist der vollkommen falsche Weg, weil also erstmal, vielleicht kriegt man irgendwo ein bisschen gratis Material, aber die Zeit, die man da rein investiert, das lohnt sich nicht. Also lieber arbeiten und kaufen. Also der richtige Ansatz ist immer, ein großes Projekt zu machen, das in die Medien zu bringen, dass man einfach so einen Track Record hat, dass man eine Reichweite hat. Dann kann man fürs nächste Projekt schauen, wo die Sponsoren herkommen. Und für mich war das so, ein großes Projekt machen. Und dann hinterher sind dann auch Sponsoren gekommen, hatte ich meine ersten Vorträge, dann kam auch bei dem Projekt danach dann ein Buch dazu und die Projekte sind gewachsen.
Aber ein Stück weit ja trotzdem braucht man eine gewisse Risikoaffinität, wenn man auch sagt, ich mache das Projekt und hinterher schaue ich sozusagen, wie ich es refinanziert kriege. Und gleichzeitig braucht es ja auch viele Unterstützer, abgesehen von der finanziellen Unterstützung durch Sponsoren. Wen hast du denn in deinem Umfeld, der dich eben auch da noch weiter unterstützt, der sagt, mach das, geh deinen Weg? Ist das die Familie? Gibt es da Freunde, die da auch ähnliche Wege gehen? Wer ist das, der dich da mit unterstützt?
Also definitiv, das ist, wenn man den sicheren Weg im Leben wählt, dann hat man ein bequemes, komfortables Leben, aber halt auch ein sehr gewöhnliches. Daher bin ich immer ein ganz, ganz großer Fan davon, auch auch mal Risiken einzugehen, etwas zu wagen. Und so viel hatte ich nicht zu verlieren. Also ich bin gut ausgebildet, Softwarevertrieb, ich hätte ja einen neuen Job gefunden. Also wo war für mich das Risiko? Und für mich das Risiko war, mein das nicht zu machen. Und dann bin ich irgendwann, habe ich meinen Traum halt nicht gelebt. Also da warte ich, für mich war das vollkommen klar. Und ich habe zum Glück auch eine Familie gehabt, die sowas zu voll und ganz unterstützt hat. Also war niemand in meiner Familie, der gesagt hat, also Jonas, was ist mit deiner Altersvorsorge? Willst du nicht einen sicheren Job nehmen, sondern meine Familie? Na klar, also wenn du einen Traum hast, dann mach's und dann finden wir schon eine Lösung. Mein Vater hat von Anfang an mich immer mit PR und allem unterstützt. Mittlerweile macht er seit ein paar Jahren mein Management. Also es ist ein kleines Familienunternehmen und das ist unglaublich schön. Und aber alle in meinem Umfeld haben gesagt, Jonas, tu es einfach.
Das ist natürlich eine super Basis, um sich da auszuprobieren. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer in diese Abenteuer und Extreme gehen. Du hast ja vorher gesagt, du kannst eigentlich keines deiner Abenteuer mit dem anderen vergleichen, dass man das irgendwie skalieren kann. Vielleicht jetzt trotzdem die Frage, was war bisher deine herausforderndste Unternehmung, die du gemacht hast?
Also die letzten beiden, der Triathlon um die Welt und dann die 120 Ironman-Distanz in 120 Tagen, die möchte ich nicht miteinander vergleichen. Der Triathlon um die Welt war natürlich eine körperliche Herausforderung, aber vor allen Dingen, also die ganze Logistik, wie war Pandemie, wie oft ich vor geschlossenen Grenzen war, wie oft ich meine Route ändern musste, durch die Adria schwimmen für 460 Kilometer und das ohne Begleitboot, also mit einem Floß hinter mir, dann im Winter durch Sibirien radeln, mit Anhänger durch Mexiko rennen, das war eine Herausforderung mit dieser Umgang mit Ungeplanten, mit Rückschlägen, eine riesen Herausforderung. Und dann die 120 Triathlon-Langdistanzen hintereinander. Das ist einfach so die körperliche Belastung. Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen, jeden Tag für 4 Monate.
Ich kann gar nicht mehr atmen.
Komme, was wolle. Und ich meine, Menschen, die Triathlon machen, ganz wenige Leute machen 3 im Jahr. Und jetzt habe ich 120 in 120 Tagen gemacht. Und vor allen Dingen aber, es gab ja keinen Puffer. Das heißt, es ist auch mental gesehen, ich habe im Schnitt 14 Stunden gebraucht. Das heißt, ich muss auch 14 Stunden da sein. Weil wenn ich mich an einem Tag mal 2 Stunden verspäte, dann schlafe ich nicht genug, dann bin ich am nächsten Tag müde, bin wieder langsam. Ich bin also sofort in der Abwärtsspirale. Und das war eine unglaubliche Herausforderung. Aber ich möchte nicht die beiden Projekte miteinander vergleichen, weil das ist einfach wie wenn man Äpfel und Birnen miteinander vergleicht. Das eine ist ein High-Performance-Projekt gewesen mit der unglaublichen körperlichen Belastung und zugleich auch noch ein Team dabei, auch das Mentale, dass man keinen Puffer hat, dass man 4 Monate praktisch jede Sekunde da sein muss. Aber und auf der anderen Seite aber ein Projekt mit Rückschlägen, mit logistischen Herausforderungen, mit Wetterbedingungen und eben ohne Team. Das ist was komplett anderes.
Mhm. Und also du hattest ja jetzt gerade gesagt, zum Beispiel, als du durch die Adria geschwommen bist, war ein Floß hinter dir. Durch Mexiko hast du so einen kleinen Karren hinter dir getragen oder geschoben, gezogen. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie laufen solche Abenteuer ab? Inwiefern hast du eben Unterstützung um dich herum?
Also bei den Abenteuern wie im Triathlon um die Welt bin ich fast komplett alleine. Mein Vater macht mein Management und Backoffice, also er macht so ein bisschen dann die PR drumherum und alles, aber vor Ort mache ich das letztendlich alleine. Das Schöne ist, wenn man auf dem Fahrrad oder laufend oder so um die Welt geht, in fremde Länder, dann werden die Einheimischen helfen. Also es ist, wenn man irgendwo in der Ortschaft, ganz egal wo das auf der Welt ist, kommt und Hilfe braucht oder was zu essen oder einen Platz zu schlafen, da findet sich immer irgendetwas.
Und was würdest du denn sagen, was ist die stärkere Herausforderung, das Körperliche oder das Mentale, das einfach durchzuhalten oder wie du ja auch gesagt hast, zu wissen, ich darf eigentlich gar nicht länger brauchen, ich muss immer genau auf die Minute fast performen, um das irgendwie zu schaffen?
Also ganz klar das Mentale, der Körper entscheidet zu einem großen Teil, wie schnell ich mal bin. Aber je länger das Ganze geht und je härter es wird und je mehr Rückschläge es gibt und Herausforderungen, das ist, also dranbleiben ist Kopfsache am Ende. Mhm. Also es kommt darauf an, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und sich zu sagen, ich lauf jetzt einen Marathon. Ob ich den dann in 3,5, in 4 oder 4,5 Stunden laufe, ist dann erstmal nebensächlich. Das Entscheidende ist es, jeden Tag aufs Neue zu bringen und das ist Kopfsache.
Und kannst du uns da mal sozusagen in deinen Kopf mitnehmen, weil ich glaube, das ist was sich viele fragen, was passiert dann da, also was denkst du immer in diesen Läufen, wenn du da 14 Stunden am Stück unterwegs bist und weißt, morgen wieder und wieder aufstehen, also was für Gedanken hast du da und wie schaffst du es dann wirklich, dich jedes Mal neu zu motivieren?
Ja, also das Wichtigste ist Optimismus, also ich bin bedingungsloser Optimist und das bedeutet, nicht, dass man naiv ist, sondern es geht um die positive Grundhaltung. Das heißt, erstmal, wenn ich was noch nicht gemacht habe, wenn ich nicht weiß, was kommt, dann kann man davon ausgehen, ja, geht nicht, kann ich nicht. Oder man sagt, naja, bin auch noch nie gescheitert dabei, also geht's wahrscheinlich. Das ist das Schöne, was einen auch der Extremsport lernt. Etwas ist unmöglich, solange bis jemand kommt und es einfach macht. Und dann ist es dann, also ein Beispiel ist Reinhold Messner mit 8000er ohne Sauerstoff zu besteigen, hat immer gesagt, geht nicht, menschlich nicht möglich. Und dann kommt einer und macht's und danach kommen mehr Leute und machen's, weil einer einmal gezeigt hat, es geht. Und damit hat man sofort einen anderen Referenzpunkt. Und so ist es in allem. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist die Fähigkeit, zwar eine große Vision zu haben und das ist immer positiv, aber im Tagesgeschäft sich auf die, das sind kleine Ziele herunterzubrechen und das auch zu glauben. Das heißt, wenn ich 120 Ironman-Distanzen hintereinander mache und mir geht es an Tag 4 oder Tag 5, tut alles weh. Und ich denke mir, naja, das ist 5 geschafft, 115 kommen noch, kann es kaum noch laufen, wo kommt man da hin? Also das funktioniert ja nicht. Das heißt, in meinem Kopf da ist es eher so, jetzt gehe ich erstmal ein bisschen schwimmen, dann gibt es mal eine schöne Frühstückspause und dann kommt noch eine erste Radrunde, dann gibt es was zu essen, dann machen wir noch eine Radrunde, dann machen wir ein kleines Läufchen und dann ist es auch schon wieder geschafft. Und morgen ist ein ganz, ganz anderer Tag, wird sowieso wieder besser. Und das ist unglaublich wichtig. Und in meinem Kopf, da bin ich fokussiert, ich bin positiv und ich lasse auch keine, sag ich mal, negativen Gedanken oder auch ein Umfeld mit Negativität auch gar nicht an mich ran.
Hörst du dabei aber, weil du gerade sagst, du bist fokussiert, hast du dabei eigentlich Musik laufen oder tatsächlich oder bist Frage. Du wirklich nur bei dir?
Definitiv habe ich Musik. Also man muss ja auch ganz klar sagen, viele Leute denken, dass man bei so einem Projekt ständig Schmerzen und Leiden hat. Das ist nicht so. Also bei all meinen Projekten, selbst bei sowas wie jetzt den 120 Ironman-Distanzen hintereinander, den Großteil der Zeit, damit meine ich 90%, geht es mir super. Und dann hat man mal Tage oder mal Stunden, wo es auch mal ein bisschen wehtut, ein bisschen hart wird. Aber das ist nicht der Großteil der Zeit. Das heißt, natürlich lenke ich mich ab, gerade beim Laufen mit Musik und so weiter. Und ich habe auch ein paar Lieder, wo ich genau weiß, wenn es bei Kilometer 35 mal zäh wird, dann weiß ich, ich spiele das Lied und dann bin ich sofort wieder, habe ich Lust und es fällt mir einfacher. Also zum Beispiel Elton John, I'm Still Standing oder Queen, Don't Stop Me Now bei Kilometer 35, das funktioniert.
Sehr gut.
Ich bin auf die Playlist.
Ja, genau. Aber genau. Dann vielleicht noch eine Frage zu diesen Grenzen und diesen Extrembelastungen. Es gab ja auch einen Dokumentarfilm, Das Limit bin nur ich. Und ich habe mich gefragt, gibt es dann für dich überhaupt Grenzen? Weil du ja auch gesagt hast, es gibt eigentlich immer nur so lange Grenzen, bis jemand gezeigt hat, dass es doch geht. Und dann ist die Grenze sozusagen wieder verschoben. Also hast du in deinem Kopf so ein Limit, bei dem du sagst, das würde ich nie machen oder vielleicht schaffen, aber alles bis dahin werde ich noch ausreizen?
Also natürlich gibt es irgendwo Grenzen. Und körperliche, das Entscheidende ist, diese Grenzen kann man zu einem sehr, sehr weit verschieben. Und gerade, also deshalb heißt auch mein Buch Das Limit bin nur ich und mein neuer Spiegel-Bestseller, weil ich es kann, einfach, denn man kann Grenzen verschieben. Und damit meine ich, jeder gesunde Mensch kann morgen einen Marathon laufen, wenn er das möchte.
Ich glaube nicht.
Doch, könnt ihr auch. Jetzt kommt wieder hier die Frage. Ich hab nicht gesagt, in welcher Zeit.
Ja, okay.
Jeder gesunde Mensch kann 42 Kilometer laufen. Vielleicht fängt man bei Kilometer 20 oder 30 an zu gehen und kommt dann in 5 Stunden ins Ziel. Das ist ja erstmal nicht der Punkt. Dass man nicht in 2,5 Stunden den Morgen läuft, ohne sich dafür über Monate vorzubereiten und ein bisschen Talent zu haben, ist auch vollkommen klar. Aber der entscheidende Punkt ist erstmal, dass man im Kopf wenn ich mal Leute frage, könnt ihr morgen einen Marathon laufen? Sagen ganz viele Leute, blocken sofort ab. Nein, kann ich nicht. Dabei war meine Frage erstmal 42 Kilometer laufen. Und das kann jeder gesunde Mensch. Und das meine ich mit Grenzen zu verschieben. Und wenn man sich dann auch noch vorbereitet und trainiert, dann kann man das auch noch in einer ganz anständigen Zeit machen. Und genauso ist es, wenn ich an mich denke, ich hätte vor 10 Jahren auch nie gedacht, dass ich 120 Ironman-Distanzen hintereinander machen kann. Und mit jedem Projekt, was ich gemacht habe, bin ich stärker geworden, habe auch andere Referenzpunkte, weil man merkt ja, was möglich ist. Und so wird mit jedem Projekt die Grenze weiter verschoben. Und irgendwo ist man an dem Punkt, wo man sagt, ja klar kann man das. Und ich sage auch, 150 sind möglich, auch 200 Ironman-Distanzen sind möglich. Kann man das endlos heraustreiben und sein ganzes Leben lang jeden Tag eine machen? Sicherlich nicht, weil man an irgendeinem Punkt einfach sich erkältet und dafür ist ja die Belastung zu hoch. Aber wo da die Grenze liegt, das kann ich so nicht sagen. Also das werden wir nie erfahren.
Aber bist du denn jetzt wirklich selbst noch nie an diese Grenze gestoßen oder hattest nie so einen großen Rückschlag, dass du gesagt hast, oh, jetzt die kriege ich tatsächlich nicht mehr verschoben?
Ich habe bisher alle meine Projekte erfolgreich beendet. Also ich habe sehr schwierige Momente gehabt natürlich, aber es ging immer irgendwo weiter. Also da muss ich auch ganz klar sagen, an dem Moment, wo ich jetzt sage, da war ich bei 100% und hätte keinen Zentimeter mehr gekonnt, an dem Punkt war ich noch nie in meinem Leben. Okay. Und es ist ja auch, allein wenn man den Profisport anschaut, jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Und das ist ja auch was, sei es jetzt aufgrund von neuen Trainingsmethoden oder was auch immer, wenn man sich 100 Meter oder Marathon-Bestzeiten oder in anderen Sportarten das anguckt. Manche Rekorde haben 30 Jahre Bestand, aber irgendwann werden sie gebrochen, weil Grenzen wieder verschoben werden.
Aber wie gehst du dann an solche Projekte ran? Also diese gerade 120 Mal die Ironman-Distanz, sagst du dann, ich probiere jetzt mal erstmal 60 oder ist es halt wirklich, ich arbeite jetzt auf diese 120 und die mache ich dann und dann gibt es da keinen zweiten Versuch sozusagen?
Für mich war 120 klar. Also ich meine, ich weiß ja von meinem, was ich vorher gemacht habe, von meinen Projekten, ich habe gewusst, auf was ich mich da einlasse. Und ich war der festen Überzeugung, 120 sind möglich. Und habe da auch nie dran gezweifelt. Natürlich weiß ich, dass bei der Belastung Kleinigkeiten aus, also ist man einfach am, am ist ein, ein Ritt auf der Rasierklinge von Tag 1 bis zum Ende, weil die Belastung so hoch ist und es gibt keinen Puffer. Es gibt keine Möglichkeit, auch kleine Dinge irgendwie wieder rauszubekommen. Und da reichen ein paar schwache Stunden und schon ist es vorbei. Das habe ich alles gewusst, aber ich war der festen Überzeugung, 120 sind möglich. Und ich habe mir vorher auch überlegt, ich brauche ein Enddatum, weil also der Weltrekord stand bei 105. Ich wollte nicht einfach einen mehr machen, sondern ich wollte deutlich mehr machen. Und trotzdem war klar, wenn ich es Open-End mache und sage, ich mache so viele wie möglich sind, dann endet das Projekt per Definition mit einem Sturz oder einer Verletzung. Mhm. Und das wollte ich nicht. Also in Open-End so viel wie möglich machen, das ist, finde ich, eine ganz, ganz schlechte Idee, weil dann macht man das so lange, bis es nicht mehr geht. Und daher habe ich überlegt, habe 120 mit der Welt gemacht, also machen wir jetzt 120 Tagen. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und daher war für mich auch vollkommen klar, an Tag 120 ist Schluss. Also ich hätte weitermachen können, aber für mich war das vollkommen klar, 120 ist das Ziel. Darauf bereite ich mich vor, das ist möglich. Und an Tag 120 ist auch Schluss.
Und wenn dann eben Schluss ist, wie geht es denn dann für dich weiter? Einerseits natürlich irgendwie ein Stück weit die körperliche Erholung, aber wie bereitest du das so ein Stück weit für dich nach? Also reflektierst du nochmal darüber, siehst du, ziehst du da ein Fazit, wo so Lernmomente waren? Wie sieht es danach für dich aus?
Also ich habe immer erstmal nach so einem Projekt auch sehr, sehr viel zu tun. Das ist auch gut so, denn ich möchte nicht in ein Loch fallen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja mein Leben. Also da ist mit der Vorbereitung davor, da habe ich praktisch dann 10 Monate nichts anderes gemacht. Damit meine ich 7 Tage die Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und dann ist es geschafft und was mache ich denn jetzt? Also warum stehe ich morgens auf? Das heißt, ich habe auch bewusst danach was zu tun. Ich habe erstmal natürlich viele Medieninterviews, dann ein Buch kommt raus, ein Film und so weiter. Und ich muss auch abtrainieren, ist ja auch ganz wichtig, auch dem Körper, du kannst nicht wenn du 100 Stunden Sport pro Woche machst, eine Vollbremsung einlegen, das ist äußerst ungesund. Also ich mache auch danach viel Sport, allerdings ohne Druck, also ohne jetzt einen strikten Trainingsplan, sondern es ist dann mehr, mach halt viel Sport, aber nach Lust und Laune, auf was du dich, wenn ich morgen aufwache, habe ich jetzt Lust auf Laufen oder Radfahren oder was auch immer es ist. Und für mich ist dann so eine Phase, wo ich dann natürlich auch das Projekt vermarkte, auch einfach die Vorträge halte und so weiter und abtrainiere und dann hab ich aber mein nächstes Projekt immer im Kopf. Und ich weiß, da kommen jetzt ein paar Monate Pause und dann beginnt die Vorbereitung fürs nächste Projekt und dann mache ich das nächste Projekt. Und das ist für mich auch so, wie ich das möchte, denn für mich ist das Leben ist so eine Serie von Sprints, wo ich all in gehe. Das kann auch ein sehr langer Sprint sein, über Monate hinweg. Und dann ist aber auch wieder eine Pause, wo ich, also mit Pause meine ich jetzt nicht nichts tun, aber eine Erholungsphase, um wieder bereit zu sein fürs nächste Projekt.
Und gibt es trotzdem sowas, wo du sagst, ja, also wir sind ja ein Lernpodcast, was so die größten Lernmomente für dich sind in so einem Abenteuer, wo du hinterher sagst, das nehme ich fürs nächste Projekt nochmal mit. Gibt es da so bestimmte Schlüsselmomente, die du da jedes Mal nochmal dir ins Gedächtnis rufst, um daraus zu lernen?
Ja, also da habe ich täglich Sachen. Also das ist das Schöne. Ich sage immer, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Das ist, wo man sich weiterentwickelt, weil gerade mentale Stärke, das hat noch niemand auf dem Sofa entwickelt, sondern das entwickelt man, wenn man rausgeht, wenn man was Neues macht. Und was man bei so Abenteuern und Extremprojekten lernt, das ist auf alles übertragbar. Das sind nicht jetzt die einzelnen Skills, dass ich jetzt besser schwimmen kann oder besser Radfahren oder besser laufen. Ja, und natürlich kann ich das, wenn du 20.000 Kilometer in 4 Monaten radelst. Und klar kannst du dann, lernst du dann ein bisschen was. Aber das Entscheidende ist vor allen Dingen, wie man mit Situationen umgeht, wie man mit Herausforderungen umgeht. Wie reagiere ich, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara habe? Wie reagiere ich, wenn ich auf dem Fahrrad in den Schneesturm komme und bin in der Mitte von nirgendwo? Wie reagiere ich, wenn ich in einem komplett fremden Land bin? Und das sind ja Sachen, ich lerne, mit Herausforderungen umzugehen. Und das kann ich auf alles im Leben übertragen. Also für mich die Momente, wo ich am meisten gelernt habe, das war immer, wenn es schwierig wurde. Mein Nummer-1-Tipp, es ist nicht einfach machen im Leben. Auf Herausforderungen zuzulaufen, sich die zu suchen. Dann fliegt man mal hin und steht wieder auf. Aber das ist, wie man sich entwickelt. Das ist das, wo man was lernt. Und das kann man einfach auf alles übertragen.
Gibt es denn so einen großen Lernmoment, wo du sagst, den kann man so ein Stück weit hervorheben? Da habe ich einfach am meisten draus gelernt.
Für mich habe ich immer extrem viel gelernt, wenn ich Dinge gemacht habe, die für mich neu waren. Und wo was Unerwartetes passiert ist. Also nicht, wenn ich das mache, was ich schon 1000 Mal gemacht habe. Klar gehört das dazu, weil man dazu auch dann natürlich irgendwann Dinge automatisiert. Aber für mich war das zum Beispiel, ich bin ja im Studium, habe in Brasilien ein Auslandssemester gemacht, habe in Indien ein Auslandssemester gemacht. Da bin ich in Länder gekommen, wo ich teilweise die Sprache nicht konnte, wo ich nichts darüber gewusst habe, komme da als junger Mann an und bin erstmal im kalten Wasser und dann lerne ich. Und damit ist die Sprache ist das kleinste Learning, das entscheidende Learning ist, in einem komplett fremden Kontext zu sein und Herausforderungen zu haben und daran zu lernen. Und bei meinen Projekten genauso. Also das ist, man lernt so viel über die Welt, über sich, über wie man mit Dingen umgeht. Und da möchte ich auch nicht einen Moment herausnehmen, sondern das ist eine Lebenseinstellung und eine Haltungsfrage. Macht man es sich bequem oder ist man neugierig und läuft auf Herausforderungen zu?
Also was ich noch so heraushöre, um da noch eine Frage anzuknüpfen, ist, dass du ja ein extrem reflektierter Mensch dann auch bist. Gleichzeitig haben wir auch schon mit anderen Profisportlern gesprochen, die haben eigentlich alle einen Mentalcoach an ihrer Seite. Ist das, was du jetzt sagst, sind das wirklich so Erkenntnisse, die du für dich immer so erarbeitet hast? Oder konntest du da auch schon mal auf so einen Profi-Coach sozusagen zurückgreifen, um das ein Stück weit zu reflektieren und aufzubauen?
Das habe ich schon alles selber für mich so herausgefunden. Ich habe auch wahrscheinlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken habe, wenn ich da so auf Projekten bin. Also wenn man mal durch den Mittleren Westen 1000 Kilometer durch Maisfelder geradeaus rennt, dann hat man viel Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren. Und ich halte ja auch Vorträge im Profisport bei Fußball-Bundesliga und so weiter. Wo ich auch mich auch viel im Austausch bin mit Mentaltrainern vom also auch absolutem Top-Niveau. Aber die letztendlich habe ich das mir selber beigebracht und selber für mich reflektiert und bin dann im Austausch und mache die Dinge, die man so im Mentaltraining auch lernt, habe ich irgendwie für mich von alleine auch erkannt das meiste und für mich herausgearbeitet. Also ich bin eher auf der Seite, dass ich mit Motivationsvorträgen und so bei Firmen und Profiteams bin, habe aber jetzt selber keinen Mentaltrainer, der mich regelmäßig begleitet.
Gut, dass du das ansprichst, also deine Speaker-Tätigkeit, dass du auch in Unternehmen gehst, weil das natürlich für uns jetzt auch eine spannende Perspektive ist. Was ist das, was du dann auch Unternehmen mitgeben kannst? Ist da auch die Lehre, geht an eure Grenzen oder bringt eure Mitarbeitenden dazu, dass sie immer weiter neue Grenzen austesten und verschieben? Oder was ist da die Botschaft, die du weitergeben kannst aus dem Profisport?
Also ich sehe mich als Impulsgeber. Das heißt, ich werde jetzt keiner Firma sagen, wie sie ihren Job machen sollen. Das ist, die sind selber auch Experten in dem, was sie tun. Ich erzähle meine Geschichte von meinen Projekten und vor allen Dingen auch von den Herausforderungen, wie ich damit umgehe. Und das ist eben vor allen Dingen mental. Also es geht ganz, ganz viel um Mentalstrategien, um Haltungsfragen, um Dinge, wie man damit umgeht, auch als Team natürlich, wenn man Herausforderungen hat. Bin ganz, ganz großer Fan von Leichtigkeit. Also auf der einen Seite braucht man natürlich Routine und knallharte Disziplin, aber das Ganze mit dem Lächeln auf dem Gesicht. Und es ist auch kein Widerspruch. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, die im Beruf genauso sind. Also es ist das kann man übertragen und diesen letzten Transfer von dem Abenteuer, dem Profisport in die Berufswelt, den muss man aber selber machen. Also es funktioniert auch nicht, wenn da jemand steht und sagt, macht das genau so und so und das müsst ihr machen, also so ein bisschen belehren, das ist in keinster Art und Weise der Ansatz und das funktioniert auch nicht, sondern Ich erzähle, was für mich funktioniert und wo ich weiß, es funktioniert auch in anderen Bereichen. Aber diesen letzten Transfer muss jeder für sich selbst machen.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass du auch ein Buch geschrieben hast, der Schokoriegel-Effekt. Und jetzt frage ich mich, ist der Schokoriegel genauso wichtig wie die Musik, wie Elton John und Queen? Also hilft Schokolade beim Laufen oder was steckt dahinter?
Also der Schokoriegel-Effekt ist am Ende ist es eine ganz lustige Anekdote. Und der Schokoriegel, der steht auch, es muss nicht für jeden ein Schokoriegel sein. Der Schokoriegel ist, was für mich funktioniert, und jeder sollte seinen persönlichen Schokoriegel haben, ob das dann der Schokoriegel ist oder was anderes, muss jeder für sich selbst bestimmen. Und die Geschichte dazu ist, beim Triathlon einmal rund um die Welt, wenn man so den ersten, bin ich ja durch Mexiko gerannt und bin vorher 9 Monate nicht gerannt, läuft dann Marathon jeden Tag. Und wenn ich da nach dem ersten Marathon abends ins Restaurant gehe, da kann ich kaum noch laufen, komme am ersten Zelt am zweiten Tag aus meinem Zelt raus, bin am Humpeln und mir dann denke, naja, jetzt hast du einen Marathon geschafft, 119 kommen noch, ich kann kaum noch laufen. Das ist geil, das ist ziemlich motivierend. Aber ich habe natürlich in meinem Kopf nicht so gedacht, sondern ich habe dann gedacht, naja, jetzt gucken wir mal auf Google, in ein paar Kilometern, da kommt eine Tankstelle, da kommt ein Restaurant, da gibt es einen Schokoriegel und ein paar Tacos, und das ist doch schön, und dann geht's so auf von einem Schokoriegel zum nächsten, und 500 Schokoriegel später, da war ich dann am Ende von Mexiko. Und das ist, sag ich mal, eine Metapher dafür, dass man sich nicht davon entmutigen lässt, von wie weit das Ziel entfernt ist. Distanzen im Sport sind erstmal nur Distanzen. Und ob 5000 Kilometer ist zum Laufen eine verdammt große Zahl. Aber davon lasse ich mich nicht entmutigen, sondern ich laufe von einem Schokoriegel zum nächsten und irgendwann bin ich da. Und genauso ist es im Berufsleben Leben genauso. Wenn man ein großes Projekt hat und erstmal den Weg dahin, der ist weit, und den muss man auch noch nicht komplett sehen. Aber man muss diesen ersten Schritt tun, diese kleinen Etappen haben und sich belohnen. Und ich mache den ganzen Tag Sport, da funktioniert das Schokoriegel. Und für andere Leute ist es auch ein Schokoriegel, für jemand anders ist es was ganz anderes. Aber diese kleinen, im Tagesgeschäft, diese kleinen Zwischenziele haben, mit Belohnungen arbeiten, ist unglaublich wichtig.
Dann würde ich gerne eigentlich das Gespräch schon abschließen mit einem kleinen Ausblick einfach noch. Mich würde zum Abschluss interessieren, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und zweite Teilfrage, ist vielleicht das Alter die Grenze, die du tatsächlich irgendwann mal nicht mehr verschieben kannst?
Also ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ich liebe mein Leben so wie es ist. Und meine Zukunft stelle ich mir so vor, dass ich Abenteuerprojekte, Sportprojekte mache für die nächsten Jahre. Das Schöne ist auch, da unterscheide ich mich sehr von einem klassischen Profisportler, dass ich nicht ein altersbedingtes irgendwie jetzt mit Ende 30 nicht mehr schnell genug bin und halt dann nicht mehr Weltmeister werde oder was auch immer, sondern ich kombiniere ja Abenteuer und Leistungssport und das selbstständig. Dass ich jetzt ein Projekt wie 120 Ironman-Distanzen hintereinander, bin jetzt 38, dass ich das in 10 Jahren nicht mehr mache, ist vollkommen klar. Aber dann kommt ein anderes Projekt. Und gerade bei Abenteuern, also ich sag mal, ich kann auch noch mit 70 um die Welt segeln und darüber eine Geschichte erzählen. Und solange es die Leute interessiert und ich kreativ bin und neue Projekte finde, kann ich das super lange machen. Daher, ich stelle mir mein Leben so vor, dass ich meine Abenteuerprojekte mache, da darüber Vorträge halt, kann einen Großteil des Jahres auf irgendwo in der Natur unterwegs sein und mich selber herausfordern und darüber Geschichten erzählen. Und das ist unglaublich schön. Und das ist mit tollen Leuten um mich herum. Das möchte ich genauso weitermachen. Da habe ich auch eine lange Bucketliste mit Projekten. Ich habe noch ein paar tolle Ideen und genau das möchte ich machen. Jetzt hast du noch die altersbedingte Grenze angesprochen. Und das ist eben genau der Punkt. Natürlich wird man irgendwann langsamer. Ich habe den großen Vorteil im Ultra-Endurance-Bereich ist dieser, sage ich mal, dass man nicht mehr auf Top-Niveau ist, das ist deutlich später. Also bei einem Sprinter, da geht es ja auch mit 30 schon los, dass man den 100-Meter-Lauf nicht mehr gewinnen wird. Das heißt, da ist die Grenze viel, viel früher. Je länger das Ganze geht, desto bist du in einem höheren Alter, kann man auch auf Top-Niveau sein. Also es gibt auch Ultraläufer, die sind Ende 40 und sind noch absolute Spitze. Und auch danach, je älter ich werde, desto mehr wird sich bei mir der Fokus einfach dann von Leistungssport in Richtung Abenteuer verschieben. Und das kann man aber auch noch mit 60 und 65 oder 70 machen.
Dann würde ich sagen, reservieren wir uns die Lernreise Teil 2 mit 68 nach dem Segeltörn.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind da ein bisschen eingetaucht in, ich glaube, das darf ich sagen, eine uns sehr ferne Welt. Sowohl sportlich als auch abenteuermäßig. Aber es war sehr spannend zu hören, wie du das angehst. Und tatsächlich war mir auch nicht klar, wie eigenständig das abläuft. Also vielen Dank dafür.
Die Einblicke, ja.
Ja, danke euch.
Also ich muss ja sagen, dieser Schokoriegel-Effekt, ja, es geht wieder um Essen.
Es war so klar, dass du da drauf anspringst.
Der hat mich natürlich sehr angesprochen, aber dahinter steckt, finde ich, sehr viel Wahres, was sich auch ganz direkt aufs Lernen übertragen lässt. Also wenn man vor so einem Berg an Lernstoff zum Beispiel steht, dann scheint es einem ja erstmal unüberwindbar und es ist viel zu viel auf einmal und da kann man ziemlich schnell die Motivation verlieren. Wenn man sich allerdings so kleine Lernhäppchen vornimmt und das so ein bisschen timet, dann funktioniert es einfach viel besser. Erstens, weil man nicht so viel auf einmal lernen muss, man kann es besser verarbeiten und weil man natürlich viel mehr Zwischenerfolge sozusagen feiern kann und die dann aufeinander aufbauen und man am Ende so das große Ganze erreicht.
Genau, dieser Schokoriegel-Effekt ist ja Teil seiner mentalen Strategie. Und auch hier, das haben wir jetzt erst im Nachhinein gemerkt, als wir das ein bisschen mit der Lernreise mit Yannis McDavid verglichen haben. Beide sind ja auf der mentalen Ebene allein unterwegs. Also auch Jonas Deichmann hat jetzt keinen Coach an seiner Seite, der ihn da unterstützt. Das hat er sich selbst erarbeitet. Ganz anders natürlich die Erfahrung wie jetzt bei Yannis McDavid. Aber auch der hat ja gesagt, er hat sich das alles immer selbst reflektiert über sein Leben und erarbeitet. Also interessant, auch nochmal diese Komponente.
Und Reflexion ist doch der nächste Anschlussbegriff. Passt perfekt zu unserer Checkout-Frage.
Checkout.
Was treibt dich denn zu Höchstleistung an, Christina?
Ich sehe mich ja schon auch als Chefin, als Teamplayer. Ich finde schon, dass es einen zu Höchstleistung antreiben kann, wenn sich andere auf einen verlassen und man das dann auch wirklich erfüllen will und eben als Führungskraft auch ein Stück weit die Umgebung schaffen will, um andere dazu zu bringen, Höchstleistung zu schaffen und eben dieses, damit was bewirken zu können, die Aussicht darauf, dass man auch tatsächlich mit dem, was man tut, ja, eine Wirkung bei anderen erzielen kann. Mhm.
Und ich finde noch natürlich wichtig, dass man Interesse an dem hat, was man tut. Ich glaube, sonst kann man auch nicht so sehr Höchstleistung bringen. Aber zum anderen fällt mir auch immer auf, das ist eigentlich immer ein bisschen traurig, aber je weniger Zeit oder je mehr es auch drängt, desto, würde ich sagen, dichter kann man eben arbeiten. Und das ist ja auch eine Form von Höchstleistung, dass man in kürzerer Zeit sehr viel mehr irgendwie produziert. Das ist nicht immer gut. Man könnte ja auch mal vorentlasten, aber sowas habe ich das Gefühl, da kriege ich am meisten hin.
Wenn man im berühmten Flow drin ist.
Genau.
Und einfach mal was wegschafft. Das macht einen aber auch irgendwie zufrieden.
Genau,
Ende
und dann
Tages.
Sind wir schon wieder bei unserem anderen Podcast angelangt.
Genau.
Also wer noch was zu Arbeitszufriedenheit wissen will, der kann einfach in den letzten Podcast reinhören.
Ja. Oder wer ansonsten noch auf dem Laufenden bleiben möchte, kann wie immer auf unser Portal schauen unter neues-lernen.org. Auf unseren LinkedIn-Kanal schauen, in unsere App reinschauen oder natürlich ins Magazin reinlesen.
Insofern immer schön weiterlernen im kleinen Häppchen. Bis dahin, liebe Grüße.
Mach's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.